Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 51. Oder Auto ohne Emissionen. Stellen Sie sich die IAA in München vor. Nicht die Veranstaltung in den Messehallen, sondern den sogenannten Open Space im schönsten Teil Münchens, unter freiem Himmel. Und frei heißt in diesem Fall auch kostenfrei, denn dieser Teil der IAA war allen Besuchern zugänglich, ohne Ticket. Hier war auch ein Stand des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt und hier wollte ich einige Gespräche für diesen Podcast aufnehmen. Die Attraktion bei uns am Stand? CDU 1. Ein windschnittiges Auto, das man beinahe für den Erlkönig eines deutschen Sportwagenherstellers halten könnte. Allerdings, der Stand von Porsche war ein paar hundert Meter weiter. Und CDU 1 ist bei näherem Hinsehen eindeutig futuristischer. Üppige Verkleidungen befinden sich über den Reifen, was man erst auf den zweiten Blick sieht. Auf den ersten Blick, von Weitem, könnten Science-Fiction-Fans meinen, das Auto hätte vielleicht Düsen statt Räder. Und auch das Innere des Wagens ist ungewöhnlich. Im hinteren Teil ein großer Metallkasten, in den isolierte Kabel führen, die man für Schläuche halten könnte. Würde am Kasten etwas blinken, dann könnte man ihn für einen riesigen Fluxkompensator halten, wie dieses Ding aus Zurück in die Zukunft.
This is what makes time travel possible. The flux capacitor.
Vorne, zwischen den Sitzen, befinden sich zahlreiche Schalter, die einen eher an den berühmten Knopf für den Schleudersitz aus James Bond Goldfinger denken lassen.
You'll find a little red button. Whatever you do, don't touch it.
No, why not?
Because you'll release this section of the roof and engage and fire the passenger ejector seat.
Ejector seat? You're joking.
I never joke about my work, 007.
Oben auf dem Armaturenbrett dann ein großer roter Knopf. Selbstzerstörung? Nein, aber immerhin Notaus. CDU 1 hat mit Science Fiction nichts zu tun, aber jede Menge mit Science. Das Zero Emission Drive Unit, dafür steht die Abkürzung, fliegt nicht. Es hat keinen Schleudersitz, von dem ich wüsste, und es kompensiert keinen Flux, was immer das heißen mag. Das, was es kann, ist viel beeindruckender und viel wichtiger. Das Fahrzeug ist das erste im Betrieb emissionslose Auto der Welt. Und weil das erklärungsbedürftig ist, hat der Vater dieses tollen Gefährts, Franz Philips vom DLR-Institut für Fahrzeugkonzepte, der CDU-Projektleiter, tagelang den vielen, vielen Standbesuchern geduldig alle Fragen beantwortet. Und mir auch. Zum Beispiel, was eigentlich das Besondere an dem Null-Emissionen-Auto ist.
Dieses Projekt hat die Ambition gehabt, drei Technologien besonders in den Vordergrund zu stellen. Das eine ist, möglichst hohe Energieeffizienz in der Wiedergewinnung zu haben. Das andere ist, nicht nur kein Treibgas zu produzieren, sondern auch neben dem Klimaaspekt auch den Gesundheitsaspekt zu adressieren. Das heißt, kein Feinstaub aus den Bremsen oder Rädern und kein Mikroplastik in die Umwelt emittieren. Denn diese sind nicht gesundheitsförderlich, um das mal diplomatisch zu sagen.
Das ist für mich, jenseits der Begeisterung für die Technologie, das Entscheidende. Hier geht es wirklich darum, ein Problem zu lösen, das uns alle betrifft. Es geht um unsere Gesundheit und, ja, um Leben und Tod.
Wenn man die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, zitieren darf, ist es so, dass wir 99% der Weltbevölkerung in einer viel zu hoch belasteten Luft leben und etwa 7 Millionen der Menschen an Feinstaubbelastungen sterben. Auch in diversen Zeitschriften kann man auch nachlesen, dass selbst in Deutschland im Durchschnitt die Bürger in etwa 3 Jahre ihres Lebens durch Feinstaub einbüßen. Das ist dem geschuldet, dass die Partikel sehr klein sind bis Ultrafeinstaub und dann nicht nur im Nasenrachenraum verbleiben, sondern die kleinen Partikel gehen bis in die Lungenbläschen und dort über in die Blutgefäße und werden im ganzen Körper auf alle Organe verteilt. Also Mediziner haben jetzt in sämtlichen Organen, auch in der Plazenta zum Beispiel, Feinstaubpartikel nachgewiesen. Die findet man dann im ganzen Körper. Und Über den Mikroplastikbestand hört man halt häufiger. Mikroplastik sind Partikel aus Kunststoff, die halt kleiner als 5 mm sind. Da spricht man zurzeit häufig, weil man das überall in den Gewässern findet. Es ist so, dass wir hier ein Viertel des gesamten Mikroplastik dem Verkehr geschuldet sind, dem Reifenabrieb. Das sind ungefähr 110.000 Tonnen. Jährlich oder umgerechnet auf die Bevölkerung sind es ungefähr 1,3 Kilogramm für jeden pro Jahr. Um sich das vorzustellen, das ist ungefähr ein Maß und noch ein Pilz dazu. Das ist das, was wir an Mikroplastik emittieren. Ist natürlich jedem klar, nach 3 bis 4 Jahren sieht man, dass man den Reifen wechseln muss. Warum? Weil das Profil runter ist. Das heißt, rundum um den Reifen fehlt ungefähr 1 Zentimeter Gummi und das muss ja irgendwo bleiben. Das wird halt entweder die kleinere Partikel als Aerosol in der Luft verbreitet und überall hingetragen oder die größeren, die werden dann halt über Regen in den Gully und dann in den Fluss geschwemmt und landen dann irgendwann mal auch bei uns auf dem Teller.
Wenn man so ein futuristisches Fahrzeug wie CDU1 baut, welche Komponenten kann man dann quasi direkt vom Fließband nehmen und welche muss man selbst bauen? Sven Reiland, ebenfalls vom Institut für Fahrzeugkonzepte.
Wenn man sich allein das Fahrzeug anschaut, gibt es natürlich einige Komponenten, wo man denkt, das ist jetzt schon so Eigenbau oder selbst gebaut, angefangen allein von den Umhausungen, von den Rädern. Ich meine, die sind so ja normal nicht zu finden. Und das sind natürlich dann größtenteils handgefertigte Komponenten, Schalen, die dann entweder Kohlefaser oder Glasfasermatten, die damit Harz verhärtet werden. Und also es gibt viele Komponenten, die man theoretisch aus der Serienfertigung nehmen könnte, zum Beispiel Filter. Das sind zwar jetzt Prototypenfilter, aber langfristig gesehen könnte man ja sowas, gibt es ja auch schon Kabinenfilter, es gibt ganz viele Filtersysteme, gerade vom assoziierten Partner da auch, Mann und Hummel. Aber gerade die Halterung des Fahrzeugs war ja ein Verbrennerfahrzeug, das heißt, wir haben ja eine komplette Elektrifizierung. Das Fahrzeug wurde an sich auch genommen, weil es ein Gitterrohr anbietet. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, viele Teile halt rauszunehmen, reinzunehmen, dort Stabilität hinzuzufügen, wo wir sie brauchen, wegzunehmen, wo wir sie nicht mehr brauchen, zum Beispiel Motorhalterung. Und gerade von da ausgehend gibt es natürlich viele Anbauten und Umbauten am Fahrzeug.
Was war dabei die größte Herausforderung?
Eine der größten Herausforderungen ist wahrscheinlich, die Lenkung des Fahrzeugs beizubehalten, trotz einer so großen Umhausung. Und zwar gibt es ziemlich viele Probleme mit der A-Säule. Durch das Nichtverschieben der vorderen Achse, die ja gelenkt ist, gibt es eine ziemlich wenig Raum zur A-Säule. Das heißt, wenn man einlenkt, stößt man sonst mit der Umhausung relativ schnell gegen getragene Karosserieteile. Und darum herum zu planen, indem wir jetzt zum Beispiel den Luftstrom an den Rädern vorbei wieder in so einem Zweikammersystem führen und dann erst vorne durch das Filtersystem. Das klingt jetzt relativ komplex und so. Und das müsste man in einem Serienfahrzeug, wenn man das Fahrzeug planen würde von Grund auf mit dem im Hintergrund, könnte das alles wegfallen. Das heißt, man war viel limitiert durch ein bestehendes Fahrzeug und das hat natürlich die größten Schwierigkeiten mitgebracht. Man hat es schon gesehen, alleine in der Simulation vorher. Man muss diesen Weg gehen, weil man durch die äußere Geometrie da gezwungen ist, danach zu handeln. Aber das bringt auf jeden Fall Schwierigkeiten, was schon konstruktiv am Ende, also Zweikammersystem, und natürlich auch Einschränkungen, was zum Beispiel jetzt gerade im Wendelkreis ist, aber das sind jetzt natürlich Prototypenprobleme, die, wenn man sich wirklich ein Fahrzeug damit konzipieren würde, gar nicht mehr auftreten müssen.
Wie wichtig ist die Rekuperation, also die Rückgewinnung der Energie beim Bremsen? Franz Philips.
Bis zu einem bestimmten Grad wird auch bei allen Elektrofahrzeugen, je nach Betriebsstrategie, rekuperiert, aber dem sind in der Regel Limitierungen zweierlei Arten gesetzt. Das eine ist, dass ich nur eine bestimmte Stromstärke in meine Leistungselektronik und vor allem auch in die Batterie zurückspeisen kann. Das heißt, das ist die eine Limitierung. Und die andere Limitierung sind ABS- und ESB-Systeme, die dann eingreifen und zwar dann mechanisch die kinetische Energie, also wieder in Wärme und Abrieb umwandeln. Diese beide haben wir bearbeitet und eliminiert.
Das hält nicht jede Batterie aus.
Wir bremsen bis zu 150 kW rein elektrisch über Rekuperation, was bei dem Gewicht dieses Fahrzeugs und bei 150 km/h natürlich sehr hohe Ströme erzeugt. Dafür haben wir eine spezielle Leistungselektronik entwickelt und mit einem Batteriehersteller auch eine Leistungsbatterie entwickelt und hier eingesetzt, die dann solche Ströme auch speichern kann.
Sind denn dabei noch Systeme wie ABS möglich?
Die heute auf dem Markt üblichen Elektrofahrzeuge, die haben diese ganzen Systeme aus dem Verbrenner geerbt, wo das Ganze über mechanische oder hydraulische Steuerungen geregelt wird und somit dann auch in Wärme übergeführt wird. Man könnte auch ein ABS zum Beispiel über die Steuerung der Rekuperation des Elektromotors regeln und könnte damit dann verhindern, dass man dort Energie verliert. Das wäre halt eine weitere Entwicklungsfokus gewesen, den wir eigentlich hier mit nicht bedient haben, weil das war nicht das Ziel, sondern das Ziel war erstmal ein sauberes Fahrzeug zu machen. Und da spielt jetzt, um die ganze Abriebe aufzunehmen oder zu verhindern, ABS keine Rolle.
Wie schafft man es, dass tatsächlich keinerlei Emissionen in die Umwelt gelangen?
Wir haben hier die Bremse komplett aus dem Rad genommen. Das heißt, wir bremsen momentan komplett bis zu 150 kW auf der Vorderachse zum Beispiel, elektrisch über Rekuperation. Und für den Notfall habe ich dann noch eine Lamellenbremse in den Elektromotor integriert, die dann zusätzlich bremsen kann, beziehungsweise auch als Fallback. Falls das elektrische System ausfällt, wird dann ein Ventil geöffnet und man kann dann über Hydraulik komplett diese Lamellenpakete zusammenpressen und so voll zum Stehen kommen. In diesem Fall sind es 7 Bleche pro Elektromotor, die ungefähr 5 cm dick sind. Die sind über ein Planetengetriebe mit dem Motor verbunden und werden über einen Aktuatorik dann zusammengepresst. Und damit die natürlich dann nicht zum Glühen kommen, wenn man dieses Fahrzeug abpressen, wird dann im Augenblick des Bremsens dann auch Öl eingefüllt. Und dieses Öl nimmt dann, sollten da metallische Abriebe entstehen, diese mit. Und da gibt es einen Filter, so ähnlich wie beim Motorölfilter, in dem dann diese Partikel dann zurückbleiben.
Reifenabrieb gibt es aber natürlich immer noch. Wo landet der?
Dadurch, dass wir aber jetzt keine Bremse mehr im Rad haben, können wir diese Reifen komplett einhausen, ohne dass die Bremse uns thermodynamischen Problem macht und den Hitzetod stirbt. Und dadurch haben wir dann die Möglichkeit, über diese Einhausung die komplette Abriebe, die wir dann halt vom Reifen haben, über eine spezielle Absauganlage und ein Filtersystem zurückzuhalten und nicht mehr in die Umwelt abzugeben. Somit haben wir weder Feinstaub noch Mikroplastik in die Umwelt emittiert.
Übrigens, das CEDU-Team muss ja die Emissionen nicht nur reduzieren, sondern auch erstmal messen können, wie viel ein Fahrzeug emittiert. Wie wird das gemacht?
Standardverfahren ist heute, dass man PM10 oder PM2,5, das heißt alle Partikel, die kleiner als 10 Mikrometer oder kleiner als 2,5 Mikrometer sind, einfach über einen Zyklon auf einen Filter abscheidet und dort dann einfach sich die Masse anguckt. Was wir gemacht haben, wir haben jetzt hier die Größenverteilung der Partikel auch gezählt und gemessen, also die Partikel in ihrer Größenverteilung gezählt und festgestellt, dass die Mehrheit der Abriebe im 10 Nanometer, also im ultrafeinen Staubbereich, durchaus zu finden sind oder bei 200 bis 300 μ. Und das sind halt auch die gefährlicheren Teilchen, die zwar ganz wenig zur Masse beitragen, aber gesundheitsrelevant sind.
Wie oft müssen einzelne Komponenten für ein Fahrzeug wie CEDU-1 eigentlich immer wieder verbessert werden, bis die Entwickler damit zufrieden sind? Sven Reiland.
Das hängt immer so ein bisschen von der Komponentenart ein. Software, glaube ich, wird mehr iteriert als Hardware-Komponenten. Und wir haben ja auch von Partnern zusammengearbeitet. Also wir haben viele Sachen zum ersten Mal getestet und wir haben auch zum Beispiel Spannungswandler haben wir hinten, die extra nur für die Lüfter da sind. Da haben wir thermische Probleme gehabt. Die wurden dann während den ersten Testfahrten, haben wir die getestet und festgestellt, wir überlaufen dann Probleme. Dann wurde die Hardware dann beim nächsten Mal, als es beim Partner war, wieder ausgetauscht und so. Es ist natürlich ein einstelliger. Also man kann nicht jede Komponente Zimmer tauschen. Es ist einfach auch eine zeitliche Sache. Aber Software wurde schon häufiger natürlich angepasst. Das war auch ein beeindruckender Prozess, den HWA da hatte. Wir waren auf einem Flugfeld-Testgelände und dann wird das Fahrzeug runtergefahren, direkt die Software angeschaut, die Messwerte angeschaut, die Parameter angepasst und direkt wieder gefahren. Also das ist relativ schnelllebig. Das war wirklich imposant, das zu sehen.
Wie stehen denn nun die Chancen, dass CEDU mal in Serie geht?
Wir sind ja schon ganz glücklich, wenn Aspekte davon in Serie gingen. Aber einer der wesentlichen Aspekte von dieser Arbeit ist ja auch Schaffung des Bewusstseins in der Öffentlichkeit einerseits und andererseits auch zeigen, welche Technologien möglich sind. Nur wenn wir das aufzeigen, hat dann die Politik dann auch die Chance, Regularien einzuführen, um solche Obergrenzen für bestimmte Emissionen zu definieren. Und über diese Schiene hoffen wir dann auch, dass die Automobilindustrie, Zulieferindustrie und andere dann halt auch den Weg zu uns finden, wo wir gerne bereit sind, denen auch die Technologie und das Know-how mit zu übertragen in gemeinsamen Projekten und dass dann halt diese Technologien Einzug auch in Serienfahrzeugen peu à peu finden.
Eine Frage, die auf der IAA sehr oft gestellt wurde: Was machen die ganzen Knöpfe im CDU?
Wir können einiges steuern tatsächlich über Knöpfe. Wir können, sehr ungewöhnlich würde ich sagen, ist, wir haben zwei verschiedene Drive Modes generell jetzt, die den Öldruck des Fahrzeugs gerade für das Drehgetriebe und für die Bremsen reduzieren, damit das Fahrzeug leiser ist, wenn wir in einem Demonstrationsmodus sind. Das liegt einfach daran, wir sind ein Prototypenfahrzeug und die Pumpen sind an Karosserieteile angeflanscht und leider gibt es keine Schallentkopplung dort. Das heißt, wir haben relativ viel Lärmentwicklung einfach durch die Pumpen und wir haben keinen Platz mehr, um dort Dämpfer zwischenzubauen. Weitere Knöpfe sind natürlich, wir können unser Brake-by-Wire-System können wir umstellen. Das heißt, wir können, wie das Fahrzeug bremsen wird, ob wir überhaupt rekuperieren, an, aus. Wir können den Widerstand der Rekuperation hoch und runter schalten, wie wir das möchten. Wir stellen einfach per Knopfdruck zum Beispiel unsere Ladetargets ein. Viele Fahrzeuge haben das, manche Fahrzeuge haben das nicht. Das Ding ist, wir haben gerade mit dem Partner HWA jetzt auch ein offenes Steuergerät. Also wir können jedem Knopf ganz einfach zuweisen, was wir wollen. Und die Flexibilität hat man zum Beispiel im Motorsport häufiger und sowas auch. Und genau das haben wir jetzt auch bei unserem Fahrzeug. Wenn man da natürlich in die Serie gehen würde, ist es wie bei aktuellen Consumer-Fahrzeugen, weil es immer ein Sicherheitsaspekt ist. Natürlich muss das Steuergerät, alles muss abgesichert sein gegen Fremdeinfluss und Manipulation. Und da werden ja auch ganz gerne Leistungshacks oder sowas durchgeführt. Und genau gegen sowas zu schützen, sind normalerweise Steuergeräte abgelockt, bei uns nicht. Wir können alles einstellen. Wir können auch zusätzliche Steuergeräte hinzufügen, um zum Beispiel neue Technologien zu testen. Und genau das ist auch einer der Punkte, die wir natürlich in folgenden Forschungsprojekten angehen, ob das neue Batterietechnologien oder Hochvoltsysteme. Wir können das Fahrzeug, die Basis nutzen, können zusätzliche Steuergeräte hinzufügen und schon können wir eine neue Technologie testen.
Aber jetzt mal ehrlich, ich als Durchschnittsfahrer käme mit so vielen Knöpfen nicht klar, oder?
Ich würde immer davon ausgehen, aus meiner Sicht, dass man möglichst wenig Interaktion des Benutzers erfordert zur Nutzung. Und das würde auch zum Beispiel bedeuten, unsere Lüftersysteme werden deaktiviert, wenn es anfängt zu regnen. Und aktuell haben wir natürlich noch einen Knopf dafür. Falls sowas in die Serie kommen würde, dann würden wir natürlich versuchen, möglichst wenig Nutzerinteraktion, weil das führt natürlich zu Problemen und es führt natürlich zum Beispiel auch zum Vergessen. Nee, also es ist nicht mal mutwillig, sondern einfach je mehr Interaktion man erfordert für die Nutzung von solchen Technologien, desto weniger zugänglich ist sowas auch und schafft mehr Hürden, solche Technologien zu adaptieren in den normalen Consumer-Bereich.
Auf der IAA in München hat übrigens einer der Besucher beim Anblick von CDU1 begeistert gesagt: Das ist das einzig Innovative, was ich auf der Messe gesehen habe. Und das ist doch ein schönes Schlusswort für diese Folge, oder? Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.